Es ist tatsächlich relativ skurril, wie wir im Moment mit der Corona-Lage umgehen. Mit 870 haben wir die höchsten Infektionszahlen seit Mai, seit 2 Monaten also. Und auf der anderen Seite treffen sich heute tausende Menschen in Berlin, um das Ende der Pandemie zu feiern. Aber was macht das eigentlich mit uns? Was macht diese Pandemie mit uns? Die hat durchaus positive Seiten, aber natürlich auch negative Seiten. Das sagt die Autorin und Journalistin Christine Eichel. Die hat ein Buch darüber geschrieben, das heißt Der Corona-Effekt. Und über diesen Corona-Effekt können wir uns mit ihr unterhalten. Beginnen wir mal ein Radio-Interview ungewöhnlich. Frau Eichel, wie geht's Ihnen psychologisch? Das ist ja auch was, was einen nicht kalt lässt, das Thema.
Ich glaube, es geht mir so wie vielen, dass man auf der einen Seite rational diese Gefahren sieht, dass aber der Alltag einen doch irgendwann wieder einholt und man es zwischendurch fast vergessen möchte. Weil Krisen haben es ja an sich, dass man sagt, die müssen auch mal vorbei sein. Und wir haben sehr daran zu knacken, dass diese Krise irgendwie immer weitergeht.
Aber man kann ja tatsächlich Deutschland respektieren dafür, wie ruhig und wie geordnet es tatsächlich abläuft. Da hatten wir gestern hier noch in der Redaktion drüber diskutiert, dass ja bei allen wirtschaftlichen Einbrüchen, die es gibt, bei allen Freiheitseinschränkungen, es doch tatsächlich zum größten Teil relativ friedlich bleibt bei uns im Land, ne?
Ja, wir haben natürlich auch einen Sozialstaat, der einmalig ist auf der Welt, würde ich sagen. Also was der Staat jetzt auch an Hilfen erstmal geleistet hat und vor allem was für einen Vertrauensbonus er hat, dass uns geholfen wird, das ist natürlich überhaupt nicht vergleichbar, zum Beispiel mit den USA, aber auch mit europäischen Ländern wie Italien.
Sie bezeichnen das Ganze, die Situation, in der wir gerade drinstecken, als kollektiven Stresstest für die Gesellschaft. Das ist es ja nun wirklich. Es ist ja gerade am Anfang diese Formulierung immer rumgegangen mit die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg, die auf uns zukommt. Jetzt merken wir so langsam an den Auswirkungen, dass da tatsächlich wirklich was dran ist. Aber wenn man das als Stresstest betrachtet, an welchen Stellen merkt man da, dass es bei uns in der Gesellschaft dann doch so ein bisschen knarzt?
Erstmal haben wir gemerkt, es gibt noch Reflexe aus Zeiten, die wir fast alle gar nicht mehr erlebt haben, und nämlich aus Kriegszeiten, das Hamstern zum Beispiel. Also, dass sich wirklich Menschen im Supermarkt geprügelt haben um Toilettenpapier und Nudeln, solche Bilder hätten wir ja überhaupt nicht für möglich gehalten. Oder, dass Menschen aus Arztpraxen Desinfektionsmittel gestohlen haben. Also diese Einzelkämpfermentalität, nimm mit, was du kriegen kannst, ist ja auch aufgebrochen. Und das fand ich schon ein bisschen erschreckend. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch eine Solidaritätswelle erlebt, Nachbarschaftshilfe. Aber mich beunruhigt schon, dass da irgendwie im Reptiliengehirn doch noch so Verhaltensweisen aktiviert werden, die mir auch so ein bisschen, ja, auch Schmerzen verursachen.
Was man ja nicht bloß im Umgang mit den anderen Menschen mitkriegt, sondern auch im Umgang mit sich selber, ne? Sie bezeichnen das als Speed-Dating mit sich selbst. Was heißt denn das?
Ja, wir haben vor allem im Shutdown ja lernen müssen, wieder auf uns selbst zurückgeworfen zu sein. Also wer bin ich, wenn die Bespaßung von außen wegfällt, wenn kein Sportverein, kein Kirchenchor, nicht die Schule, nicht die Arbeit, also gar nichts uns von uns selber ablenkt. Und das war auch für viele ein bisschen bedrohlich. Es hat ja die Zunahme gegeben von häuslicher Gewalt, aber auch von psychischen Defekten. Also dieser Stresstest ist auch, uns selber auszuhalten, auch die Enge des Familienlebens auszuhalten.
Sie haben es so gemacht, Sie haben in Ihrem Buch in 8 Kapiteln die verschiedenen Aspekte der Krisensituation aufgearbeitet, in der wir gerade drinstecken. Das sind dann eben nicht bloß so Sachen mit, wie wir mit der Krise umgehen oder die Angst oder die Vorteile, die das auch mit sich bringt. Sie sagen auch, es gibt so eine gewisse Angstlust an der Gesellschaft. Können Sie das erklären?
Also die häufigste Frage, die ich gehört habe im Bekanntenkreis, war, sag mal, kennst du jemanden, der das wirklich hat? Also es gab irgendwie so eine Zuschauermentalität. Wir saßen auf dem Sofa, wir haben immer wieder diese Bilder gesehen aus Italien und New York mit den Leichensäcken und fühlten uns aber wie in so einem Echtzeit-Thriller. Und für viele war das irgendwie auch abstrakt. Und da kommt dann so eine Angstlust. Also man flirtet mit dem Desaster und diese Corona-Partys und auch jetzt diese Bedenkenlosigkeit, mit der die Leute auf große Demos gehen, wieder feiern, im Biergarten am Strand sitzen, hat auch was damit zu tun, dass man irgendwie, wenn man in so sicheren Zeiten eigentlich gelebt hat, dass man plötzlich vielleicht die Gefahr auch wieder unterschätzt und fast damit flirtet, vor allem Jugendliche. Das ist wie eine Mutprobe. Es gab ja richtig Corona-Partys, wo man es darauf angelegt hat, sich zu infizieren, auch besonders in den USA, in Florida gab es das.
Was dann wahrscheinlich aber wieder die Angstlust hängt dann wahrscheinlich wieder damit zusammen, wie weit das Virus oder wie weit die Infektion von mir jetzt als Mensch in meinem Bekanntenkreis entfernt ist, würde ich jetzt vermuten, ne?
Ganz genau. Wer also selber einen Angehörigen hat, der erkrankt ist, vielleicht auch schwer erkrankt ist, wird das nicht so leicht auf die leichte Schulter nehmen. Aber wenn man sich jetzt mal die absoluten Zahlen ansieht, der bestätigten Fälle, wir sind da jetzt ungefähr bei 200.000 und ungefähr 190.000 sind genesen. Das heißt also, die 10.000, die ernsthaft erkrankt sind und auch gestorben sind, so sind wir jetzt so bei 4.600 Menschen, bei 83 Millionen ist das immer noch wenig. Also wir haben es zwar täglich in den Medien erlebt, aber in unserem Umfeld oft nicht. Und jetzt kommt diese Fahrlässigkeit. Und ich glaube, das ist auch die Kehrseite des Gehorsams. Also ich sehe ja so eine Renaissance des bürgerlichen Gehorsams. Die überwiegende Zahl der Deutschen hat sich an die Maßnahmen zunächst gehalten. Aber als die Regelungen gelockert wurden, hat man gemerkt, diese Maßnahmen sind nicht in der Vernunft angekommen, sondern die wurden einfach nur befolgt. Und jetzt ist wieder so ein Gefühl, alles geht wieder. Also es ist wie ein Ventil, das sich öffnet.
Wie sieht es denn bei Ihnen im Alltag eigentlich aus? Die meisten von uns sitzen die meiste Zeit zu Hause am Schreibtisch. Was hat sich so für Sie verändert so in den letzten Monaten?
Ja, ich bin ja jemand, der ganz viel einfach stundenlang am Schreibtisch sitzt, sowieso in der freiwilligen Selbstisolation als Schriftstellerin. Deshalb hat sich für mich gar nicht so viel verändert. Natürlich das Ausgehen, Freunde treffen, das habe ich auch sehr zurückgefahren. Und ich habe vor allem mit meinem Sohn und seiner Freundin viel gekocht und Mamau gespielt.
Das klingt eigentlich jetzt noch nicht mal so schlimm. Da würde ich auch an der Stelle mal auf die positiven Aspekte der Pandemie gucken. Die gibt's ja auch, ne?
Ja, ich glaube, wir haben uns wieder gefragt, was ist wirklich wichtig? Und viele haben doch festgestellt, die Freundschaften, die Familie, die Bindung, das ist eigentlich das, was viel wichtiger ist als diese Bespaßung von außen. Also diese Substanz des Lebens, nämlich die Emotionalität, die Gefühlsbindung, Freundschaften, das haben wir auch mehr gepflegt. Wir haben einander wieder angerufen, manche haben sogar Briefe geschrieben. Kontakt halten mit unseren Liebsten war eines der wichtigsten während des Shutdowns und auch jetzt noch. Und das ist vielleicht auch eine positive Rückbesinnung auf das, was uns im Leben wichtig ist und sein sollte.
Da kann man auch die Frage stellen, ob die Spiritualität für die Menschen jetzt eine neue Bedeutung gewonnen hat. Es gibt ja Experten, die sagen, man hat beide Entwicklungen. Einerseits merken die Leute, die nicht mehr in die Kirche gehen konnten, wie wichtig es ihnen ist. Die anderen merken ja, es geht auch tatsächlich ohne. Und das alles ist ja, fällt ja fast schon symbolisch auch noch in die Fastenzeit rein, als das alles angefangen hat. Wie gehen wir denn spirituell um mit der ganzen Sache?
Ja, das war etwas, was mir gleich aufgefallen ist, dass der Shutdown in der christlichen Fastenzeit kam. Und es war ja so, als müssten wir Buße tun für unser Lebensstil, also für die Globalisierung, für unser Konsumverhalten, T-Shirts aus Bangladesch, Äpfel aus Neuseeland. Und mit diesen ganzen Warenströmen und Menschenströmen kommen natürlich auch die Viren in jede Ecke der Welt. Und ich denke, dass Einkehr, auch das soziale Fasten, wie ich es nenne, also nicht dauernd rauszugehen und sich irgendwie bespielen zu lassen, dass das natürlich auch die Frage nach den geistlichen Ressourcen stellt. Also woran glauben wir? Was bringt uns eigentlich in die Lage, auch eine innere Stärke zu entwickeln? Und ich glaube, dass da der Glaube, abgesehen von Gottesdiensten und anderen Ritualen, doch auch eine große Stärke sein kann. Und ich glaube auch, dass die Kirchen noch in den nächsten Monaten eine ganz wichtige Aufgabe haben können. Wir werden sehen, dass es eine zweite Welle gibt, und zwar nicht nur möglicherweise der Infektion, sondern vor allem des wirtschaftlichen Zusammenbruchs. Also es wird eine Insolvenzwelle geben, eine Kündigungswelle, wenn diese ganzen Schutzmechanismen wegfallen. Und der Mensch lebt nicht vom Brot allein, und je weniger Brot er hat, desto mehr muss er sich vielleicht fragen, was sind denn meine spirituellen Quellen? Und da kommen natürlich Ideen des Christentums, der Solidarität, der Nächstenliebe, aber auch der Frage, ich muss mich nicht nur definieren über meinen Status, über das, was ich besitze, sondern das, was ich im Kern bin und wie ich mich in dieser Welt auch hingestellt habe. Was kann ich für andere tun? Vielleicht nicht nur, wie geht es mir? Und ich glaube, das sind bei aller Dramatik, die man da vielleicht auch vermuten könnte, sehr positive Aspekte.
Das heißt, da sind wir wieder bei dieser alten Binsenweisheit. In den Krisenzeiten wenden sich die Menschen dem Glauben zu.
Naja, was uns halt gibt, das ist ja für viele mittlerweile sehr im Äußeren. Also, welches Auto fahre ich? Man geht Samstag shoppen statt sonntags in die Kirche, um das mal überspitzt zu sagen. Und dieses Haben und Sein, dieser Zusammenhang, der wird natürlich in solchen Krisenzeiten ein bisschen in Frage gestellt, sondern man sagt sich, geht es auch kleiner, geht es auch eigentlich mehr im Sinne einer geistigen und geistlichen Orientierung. Und das ist ja nicht nur, dass man so eine Brücke hat, so ein Gelände, an dem man entlang geht, sondern es ist eine ganz wichtige Frage überhaupt des Menschseins. Was definiert mich? Also bin ich noch ein vollwertiger Mensch, wenn vielleicht demnächst die Wohnung kleiner ist, wenn das Auto wegfällt, wenn ich nicht mehr zweimal im Jahr verreisen kann? Und ich glaube, es ist generell heilsam, sich darauf zu besinnen, wer wir sind als Menschen und dass es eben nicht das Haben ist, das uns ausmacht.
Also wir fassen zusammen. Die Corona-Pandemie hat negative wie auch positive Aspekte. Zu den positiven Aspekten gehört es, dass wir uns mehr auf uns selbst besinnen, eine neue Beziehung zu uns selber aufbauen und auch uns mit dem Thema Spiritualität in Krisenzeiten mehr auseinandersetzen. Die Autorin Christine Eichel sagt das. Die hat das dazugehörige Buch der Corona-Effekt, so heißt der Corona-Effekt, geschrieben. Erschienen ist das im Verlag HarperCollins und vorgestellt hat es uns die Autorin im Domradio-Interview. Besten Dank dafür und schönes Wochenende.
Das wünsche ich Ihnen auch.